als wir aus dem Urlaub zurückkommen, eine neue Erfrischung ist da, neue Begeisterung, um Dinge anzupacken. Und ich bin dankbar, freue mich hier bei euch zu sein, ein paar Gedanken mit euch zu teilen. Auch ich möchte eigentlich beginnen mit einem kurzen Lebensbericht aus meinem Leben, sodass ihr mich ein bisschen besser verstehen könnt, von wo ich herkomme. Ich komme aus einer christlichen Familie. Ich bin in einer Pfingstgemeinde, ähnlich wie diese, aber etwas größer, groß geworden. Und meine Eltern waren für mich, mein Vater ist schon vor 17 Jahren gestorben, meine Mutter lebt noch, aber meine Eltern waren für mich wirklich tolle Vorbilder. Und in mein erwachsenes Leben sind sie mir Freunde geworden, nicht nur Mama und Papa. Aber wie es halt mal ist, wenn junge Leute, vor allem junge Männer, einfach einen Blick auf die Zukunft werfen, sagen, was will ich erreichen, was will ich tun mit meinem Leben, habe ich auch in meinen Teenage-Jahren auch Wünsche, Verlangen gehabt. Und für mich war es ein Traum, ich wollte eigentlich nach Kanada gehen, weil ich aus den USA komme. Ich wollte nach Kanada gehen, in nördlichen Ontario, Kanada, und dort ein Blockhaus auf einem einsamen See bauen, die Ruhe genießen, weg von den Hektik der Gesellschaft. Und ich habe immer gebetet, Herr, das ist, was ich will, das ist, was ich haben möchte. Und wenn du mir hilfst, diese Ziele zu erreichen, bin ich bereit, auch mich in eine Gemeinde einzugliedern, dort zu helfen, dort meine Zehnte zu bezahlen und so weiter. Dann helfe ich dir auch, okay? Ähnlich so. Damals habe ich das nicht so zusammengefasst, aber im Großen und Ganzen war es so. Und das war immer wieder meine Gebete. Ich habe dann auch ein Studium ausgesucht, was diese Lebensrichtung unterstützen würde. Ich habe Forstwirtschaft studiert. Und nach 4 Jahren von Gebete, von Träumen, von Wünschen, habe ich mein Studium abgeschlossen und bin dann nach Kanada gereist. Ich habe ein paar Jobangebote schon in der Tasche gehabt und ich war voller Zuversicht, ja, jetzt werde ich nach einer Woche, ich war 4 Wochen jetzt in Finnland und habe hauptsächlich nur Englisch, ein bisschen Schwedisch gesprochen und jetzt ist mein Deutsch ein bisschen rostig geworden. Aber mir fehlen manchmal die Worte, aber immerhin, ich wollte eigentlich mein Glück finden sozusagen. Und aber nachdem ich mit den verschiedenen Firmen gesprochen habe, brauchte ich als ein Ausländer auch eine Arbeitsgenehmigung. Und ich meldete mich bei den Behörden in Kanada und sie haben gesagt, nein, wir brauchen keine Armee, wir haben genügend junge Männer mit dieser selben Ausbildung, geh zurück nach Hause. Oh, war ich enttäuscht, entmutigt, auch sogar ein bisschen zornig. Zornig auch auf Gott. Herr, ich habe schon lange für diese Dinge gebetet und jetzt verschwindet alles im Sand. Und ich wurde nachdenklich, immer noch irritiert, frustriert. Und ich habe dann Freunde in südlichen Ontario, Kanada besucht. Und diese Freunde haben andere Freunde oder Bekannten gehabt. Und ich lernte in dieser Zeit eine junge Frau kennen. Und innerhalb einer kurzen Zeit habe ich mich in diese junge Frau verliebt. Innerhalb von Wochen haben wir mehr Zeit miteinander verbracht. Und bis Ende der Sommer 1981 habe ich gedacht, mit dieser Frau möchte ich mein Leben teilen. Und ich habe sie gefragt, ob ich sie heiraten dürfte. Und sie hat ja gesagt. Und dachte ich, oh, jetzt her bin ich irgendwie auf dem richtigen Kurs, weil wenn ich eine Kanadierin heirate, kann ich auch in Kanada bleiben, okay? Und dann habe ich nicht nur meinen Beruf oder meine Karriere wieder, sondern ich habe auch eine Frau neben mir. Und ich dachte, oh, danke Herr für diese Geduldsprobe für mein Leben. Und ich fuhr weiter in diese Richtung, was in meinem Herz und Kopf war. Es war September 81 bin ich zurück in den USA gefahren, um zu arbeiten, um Geld zu verdienen für unsere geplante Hochzeit im Frühjahr 82. Und eines Tages kam ich von der Arbeit nach Hause und ich bekam einen Anruf von meiner Verlobte. Sie sagte, Steve, ich habe sehr viel über unsere Beziehung nachgedacht, reflektiert. Und je mehr ich darüber nachgedacht habe, umso unruhiger bin ich geworden. Wieso? ja, je mehr ich darüber nachdenke, ich glaube nicht, dass es einen gemeinsamen Weg für uns gibt. Es tut mir leid, ich weiß, dass diese Worte für dich sehr überraschend, vielleicht sogar verletzend vorkommen, aber es tut mir leid, ich will unsere Beziehung enden, ich will unsere Verlobung beenden, verzeih mir, aber auf Wiedersehen. Sie hat aufgelegt. Innerhalb von ein paar Minuten, weil dieses Telefonat hat nicht lange gedauert, innerhalb von ein paar Minuten sah ich die Frau, die ich geliebt habe, heiraten wollte, ging aus meinem Leben, verließ mich. Ein vierjähriges Studium, scheinbar umsonst. Und alle meine Träume, wofür ich lange gebetet habe, Träume, Ziele, Pläne fürs Leben, puff, weg. Und ich tatsächlich fiel ich auf meinem Bett und fing an zu heulen. Hab gesagt, Gott, wie kannst du mir so etwas antun? Und Gott ist gnädig. Er wird nicht verletzt, wenn wir ihn anklagen oder uns unsere Probleme oder sowas ihm bringen. Er hat breite Schultern. Und es war interessant, in meiner Trauer in der Zeit hat der Herr mir was in meinem Kopf sehen können. Es war wie ein Video meines Lebens. Und ich sah mich, als ich am Steuer hinter dem Lenkrad meines Lebens saß, im Auto. Ich saß am Steuer meines Lebens und Jesus war in der Beifahrersitz. Und ich sah verschiedene Begebenheiten aus meiner Vergangenheit, Höhen und Tiefen, Problemen, gute Sachen. Aber durch manche dieser Problemszeiten erkannte ich, wie Gott mir beigestanden ist und sogar geholfen hat in verschiedenen Situationen. Aber durch diese Situation, durch dieses Bild merkte ich etwas. Ich saß am Steuer und mein Leben fühlte sich gerade jetzt in diesem Augenblick, als ob ich in ein Loch war, als ob ich mein Lebensauto in die Grube hingeführt habe. Und als ich erkannt habe, Jesus ist nicht schuld dran, ich habe den Lenkrad in meinen Händen, den Steuerrad, ich bin eigentlich schuld dran für diese Situation, wo ich mich jetzt befinde. Und als diese Erkenntnis zu mir kam, sprach Jesus zu meinem Herz in diesem Bild und hat gesagt, Steve, ich bin bereit, dir zu helfen, aber unter einer Bedingung. Wir müssen Plätze tauschen. Ich soll an Steuer deines Lebens sitzen. Nun, das heißt nicht, bitte verstehe mich nicht falsch, das heißt nicht, dass ich alles Jesus übergebe und ich kann mich einfach im Leben zurücklehnen. Ja, Jesus macht das, Heiliger Geist macht das, ich brauche nichts tun. Das heißt es nicht. Er darf bestimmen. Ich muss immer wieder, ich bin jetzt 58 Jahre alt, ich muss immer wieder Entscheidungen treffen. Aber er bestimmt eine Richtung für mich. Wenn ich bereit bin, ihm Ja zu sagen, habe ich auch den Segen, was er für mich vorbereitet hat, zur Verfügung. Oder ich kann immer noch meinen eigenen Weg suchen. Das war für mich eine riesige Lektion. Aber für einen jungen Mann, den Steuer seines Lebens abzugeben, ist keine einfache Entscheidung. Weil wie viele Männer gibt es, die sich was sagen lassen? Ne? Du das, was in mein Leben hineinsprechen oder so. Ja, je mehr wir mit Jesus gehen, hoffentlich lernen wir diese Weiche, diese Demut, einfach Raum für Jesus und anderen Raum in unser Leben zu geben, dass sie uns was sagen können. Aber für mich war es eine Probe. Aber ich merkte, wenn ich einfach stur meinen eigenen Weg gehen würde, würde ich noch tiefer in diesen Loch hineingehen. Und wer weiß, ob es einen Ausweg geben würde. Aber ich habe erkannt, und dafür bin ich dankbar, für den Hintergrund, die Erziehung von meinen Eltern, das Gemeindeleben, was ich vorher hatte. Ich habe ein gutes Fundament. Ich habe Buße getan, den Herrn um Vergebung gebeten. Und der Herr hat mir wieder auf einen richtigen Weg gebracht. Vielleicht ein anderes Mal teile ich mit euch Teil 2 dieser Geschichte. Aber was will ich euch damit sagen? Mein Leben, obwohl ich ein junger Christ war, ging ich meinen eigenen Weg. Ich kam irgendwie im Stecken im Leben. Und ich merkte dass ich aus dem Stecken kommen muss und ich brauchte Schwung wieder für mein Leben. Ich habe zu der Zeit, und ich merke immer wieder, in der Zeit von damals, 1981 bis 2017, merke ich immer wieder, wie ich Veränderung in meinem Leben brauche. Veränderung in wie ich denke, Veränderung in wie ich mich verhalte. Manchmal, damals habe ich wirklich einen starken Kurswechsel gebraucht. Heutzutage merke ich, die starke Kurswechsel sind nicht mehr nötig, weil ich schon auf dem richtigen Weg bin. Ich brauche nur ab und zu einen kleinen Schubs in der richtige Richtung. Aber ich merke, ich brauche einen Kurswechsel manchmal in meiner Denkweise, auch in meinem Handeln. Wie entwickeln wir uns weiter, sodass Gott uns effektiver gebrauchen kann, um sein Reich zu bauen? Wie lasse ich zu in meinem Leben, dass ich für den Herrn mehr brauchbar sein kann? Wenn ich stur auf meinen eigenen Weg bleibe oder wenn ich sage, Jesus, ich will, dass du mein Leben bestimmst, dass du den Steuerrad hast und mein Leben lenkst und Orientierung gibst. Gottes Veränderung im Leben schenkt Orientierung und Ausrichtung. Und ich weiß nicht, wie es bei dir geht, aber ich brauche Veränderung, ich brauche Orientierung, ich brauche Ausrichtung für mein Leben immer wieder. Und Jesus hat immer etwas zu diesem Thema zu sagen gehabt, immer wieder, weil es um sein Reich ging. Und ich möchte, falls ihr eure Bibeln dabei habt, dass ihr aufschlägt in dem Bergpredigt, Matthäus Kapitel 5. In Matthäus 5, Jesus hat das Volk, den Reich Gottes wieder vorgestellt. Israel war zu der Zeit ein sehr religiöses Volk, aber sie hatten im Laufe der Zeit ein falsches Verständnis von Gott bekommen, was oder wo sein Reich war und wie sein Willen sich entwickeln sollte im Leben von einer Person. Und Jesus kam zu diesem Volk, um sie den Willen Gottes, sein Reich, nahe zu bringen, neu zu erklären. Sie brauchte damals eine Erfrischung, eine Erneuerung, weil sind festgefahren und keiner war wirklich glücklich. Sogar die Pharisäer waren nicht besonders glücklich, aber sie freuten sich, an der Macht zu sein. Sie wollten ihnen Gott den Vater, wieder mal vorstellen. Ich möchte nur den ersten Vers von dem Bergpredigt, wo Jesus seinen Mund aufgemacht hat, in Matthäus Kapitel 5, Vers 3, wo er sagt, gesegnet sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Himmelreich. Eine andere Übersetzung drückt es so aus. Glücklich sind die, oder Gott segnet die, die erkennen, dass sie ihn brauchen. Die erkennen, ohne seine Herrschaft in ihr Leben werden sie nicht überleben können. Starke Aussagen. Ohne seine Herrschaft in ihrem Leben packen wir das nicht, kriegen wir das nicht hin. Egal, was für eine Ausbildung wir haben, egal wie intelligent wir sind oder fähig oder tüchtig wir sind. Jesus fängt sein Bergpredigt an. Hier geht es um den wichtigsten Punkt überhaupt. Unser Verhältnis zu unserem himmlischen Vater, unser Verhältnis oder Beziehung zu Jesus. Ist er nur mein Erlöser oder ist er mein Erlöser und König? Ich will diesen Erlöser-Aspekt nicht minderwertig machen, weil du hast sehr viel davon gesprochen und es ist so, wir sollten so dankbar sein. Deswegen feiern wir Abendmahl, zu erkennen und wieder zu bekennen, Herr, ich bin dir alles schuldig. Für das, was du in mein Leben getan hast, dass ich dein Kind genannt werden darf, dass meine Sünden weggenommen wurden, dass ich Teil deiner Familie sein darf. Puh, es gibt keine größere Ehre und Vorrecht. Und wir haben die Himmel. Der Himmel einfach ist unsere zukünftige Heimat. Preis dem Herrn, wir freuen uns drauf. Ich hoffe zumindest. Aber wir haben immer noch ein Leben hier zu leben. Und es ist schön, dass wir diese Himmelsversicherung haben. Ich bin erlöst. Ich werde bei dem Herrn sein. Aber während dieses Lebens ist es auch wichtig für uns zu erkennen, ist Jesus auch mein König? Ist er auch mein Herr? Und es ist manchmal für uns in dieser modernen Zeit, das wirklich zu verstehen, weil es gibt kaum Monarchien mehr. Keine von uns ist in einer Monarchie groß geworden. Und wir haben immer diese Demokratien und niemand würde denken, oh, Frau Merkel, bitte bestimme mein Leben, führe mich, ich will das tun, was du mir sagst. Nein, das sagt niemand hier. Das gehört nicht zu unserer Denkweise. Aber dass er unser König ist, dass er alleine, wie kein irdischer König, er hat die Fähigkeit, die Macht, die Liebe, die Gnade, um unser Leben zu führen, Wegweiser zu geben. Ist Jesus nur mein Erlöser oder darf er auch mein Leben bestimmen und mein König sein? Arm im Geist zu sein heißt, von unserem Gott abhängig zu sein. Und dass die Notwendigkeit, diese Abhängigkeit uns bewusst wird. Nun, wie lebt man abhängig? Ich meine, viele von uns haben junge Mutis gesehen, mit einem Baby in ihren Armen gesehen. Dieses Kind ist völlig von Mama und vielleicht sogar auch Papa abhängig. Dieses Kind braucht ihre Eltern. Dieses Kind kann gar nichts für sich machen. Das ist Abhängigkeit. Es ist schön, die Entwicklung bei Kindern zu sehen, wenn sie wachsen, sie lernen zu gehen, sie sind ein bisschen unsicher auf die Füßen und dann fangen sie an, sich selber füttern zu wollen, einfach essen zu wollen und sie patzen einfach, das Essen fällt auf ihren Hemd und so weiter. Aber wir sind geduldig mit ihnen und lassen das zu und wir helfen ihnen weiter, bis sie selber lernen, das ordentlich zu machen. Sie lernen, sich selber anzuziehen, sie gehen dann in die Schule, lernen andere Dinge, um einfach in unsere Gesellschaft zurechtkommen zu dürfen und können. Und wir arbeiten als Eltern mit unseren Kindern über die Jahre, über die vielleicht die ersten 18, 20 Jahre ihres Lebens. Warum? Weil wir wollen, dass unsere Kinder mündig werden. Wir wollen, dass unsere Kinder irgendwie selbstständig werden, dass sie ein eigenes Leben für sich schaffen können, dass sie eine gewisse Maß von Unabhängigkeit lernen. Und von dieser Sicht ist Unabhängigkeit okay. Das gehört zu das menschliches Leben, das gehört zu menschlicher Reife. Aber vielleicht, gerade weil wir nur oder zu viel von dieser menschlichen Seite des betrachten, vergessen wir, was geistliche Reife eigentlich bedeutet. Geistliche Reife ist völlig umgekehrt. Völlig umgekehrt. Geistliche Reife hat immer mit mehr und mehr Abhängigkeit an Gott zu tun. Wenn wir von den Leuten denken, die wirklich reif im Glauben sind, wirklich mündig sind, wir merken, was haben diese Leute? Sie haben eine enge Beziehung mit dem Vater, sind immer in Kontakt mit Gott, sie hören auf seine Stimme, sie achten darauf und handeln auch nach dem, was sie gelernt haben, was sie vom Heiligen Geist empfangen. Die leben in einer Abhängigkeit und man merkt auf der geistlichen Ebene, Abhängigkeit ist wichtig. Auf die menschliche Ebene, wir wollen selbstständig sein, wir wollen unabhängig sein. Das ist ein Paradox, ein Kontrast im Leben, was manchmal schwierig ist, zuzuordnen. Der Herr will unser Herz haben. Der Herr will unser Willen haben. Er möchte am Steuer sitzen. Geistlich arm zu sein, hat immer mit unserer Lebenseinstellung zu tun. Was ist mir im Leben wichtig? Wer herrscht oder was herrscht wirklich in meinem Leben? Diese Haltung legt einfach den Fundament für jede Beziehung, die ich habe, sei es mit dem Herrn, sei es mit meiner Frau und Kindern, sei es mit meinen Kollegen, Freunden, Bekannten, Nachbarn. Diese Haltung wird bestimmen, inwiefern wir als Gemeinde effektiv in unserem Auftrag unterwegs sein werden. Das ist wesentlich. Lass uns diesen Gedanke von Abhängigkeit ein bisschen mehr auspacken. Abhängigkeit von Gott. Ihr könnt einen Finger in Matthäus-Evangelium halten, aber wir wollen jetzt aufschlagen zu 2. Korinther. 2. Korintherbrief von Paulus. Ich möchte verschiedene Bibelstellen hier euch vorlesen. In 2. Korinther 2, Vers 15 und 16 schreibt Paulus Folgendes. Unserem ganzen Leben haftet der Wohlgeruch von Jesus an. Und damit loben wir Gott. Mit unserem ganzen Leben. Aber dieser Geruch wird von denen, die gerettet werden, anders wahrgenommen als von denen, die verloren gehen. Für die Menschen, die verloren gehen, sind wir der schreckliche Gestank von Tod und Verdammnis. Interessante Wortauswahl, gell? Doch für die Menschen, die gerettet werden, sind wir ein lebensspendender Duft. Wow. Interessant. Als ich jung war, das beste Essen in der Woche war sonntags. Okay. Und ich habe immer mich als junger Mann, ich war immer gut ernährt, aber ich freute mich immer auf unser Sonntagsessen. Ein von meinen Lieblingsessen war, meine Mutti hat dann Rindsbraten gemacht. Mit Kartoffelbrei, Brokkoli, vielleicht Fleischsaft und dann kleine Aufbackbrötchen. Und die Säfte fließen schon wieder. Und bei uns, was üblich war, ich merke, meine Mutti hat diesen Braten gekauft. Dann Sonntag vor dem Gottesdienst legte sie diesen Braten in eine Bratpfanne, Salz und Pfeffer drauf, hat ein paar Zwiebelscheiben drauf geschnitten, draufgelegt, den Deckel drauf, ins Ofen rein. Sie hat es aufgedreht und dann sind wir im Gottesdienst gegangen. Okay? Und dann kamen wir nach Hause und ich war der Jüngste von 3 Kindern und ich war der Erste immer an der Haustür. Und Papa hat es dann aufgeschlossen und als die Tür aufging, war dieser wunderbare Geruch von gebratenes Fleisch. Oh. Und interessanterweise, ich ließ es zu, dass mein Verhalten sich verändert ließ, okay? Ich habe mutig gesagt, Mama, kann ich die Kartoffeln für dich schälen? Kann ich den Tisch decken für dich? Kann ich die Wassergläser schon voll machen? Was kann ich tun? Weil ich wusste, was auf mir zukommt und ich habe so eine Freude darauf, ich wollte alles hinsteuern, dass wir schnell zum Tisch kommen könnten. Dieses Geruch hat mein Lebensverhalten verändert. Leider sagt meine Mutti nur für eine kurze Zeit. Okay? Aber immerhin, es hat was gebracht. Und das ist vielleicht ein lustiges Beispiel von was Paulus hier beschreiben möchte. Dieses Wohlgeruch unter den Menschen entstand unter den Gläubigen, weil sie in Jesus Nähe waren. Sie haben die Liebe Jesu erlebt und vorgelebt. Und wie Jesus wurde diese Nachfolgern wurden sie zum Segen. Sie waren unter dem Volk wie ein Wohlgeruch. Menschen um uns in unserer Gesellschaft werden sich entweder für oder gegen Jesus entscheiden. Aber unsere Aufgabe ist hoffentlich klar. Unsere Aufgabe ist es, ein Wohlgeruch zu sein. Das kann nur, es entsteht nur aus der Abhängigkeit zu Gott. Aus der Nähe mit ihm. Wir haben, als wir noch in Dresden waren, haben wir eine Gemeinde gegründet, als Team, in einem Plattenbaugebiet. Und wir haben ziemlich früh in diesem Gemeindegründungsprozess eine Kinderarbeit begonnen für die Kinder in diesem Plattenbau. Und wer aus dem Osten kommt, weiß, es gibt diese sehr starke atheistische Prägung. Und die Leute haben sich nicht entschieden, nicht an Gott zu glauben. Sie haben das nie gelernt. Es war weggenommen aus der Gesellschaft, aus der Lehre, aus den Schulen, aus der Politik und so weiter. Und viele von diesen jungen Familien sind groß geworden, ohne zu wissen, wer Gott ist, wer Jesus ist, was die Bibel ist und so weiter. Sie waren völlig ahnungslos von was wir selbstverständlich nehmen. Und wir haben Kontakt mit jungen Familien, hauptsächlich Mutis, mit kleinen Kindern. Und wir haben jede Woche an Donnerstags einen Kids-Club gehabt, einen evangelistischen Einsatz, um Kinder ein Programm zu bieten. Sie haben sehr viel Spaß dabei gehabt. und die Eltern kamen einfach dazu und warteten. Ich fand in einem Park statt und in der Nähe von der Gemeinde. Und viele Kinder kamen und auch ihre Eltern standen einfach ringsherum. Und wir fingen an, Beziehungen mit den Eltern aufzubauen, meine Frau und ich. Und eine Frau, Susie, wenn ich beschreiben würde, was sie von Gott wusste oder ahnte, es gibt eine Engelskala, heißt es, einen gewissen Herrn, der Herr Engel heißt, und er hat eine Skala entwickelt, was beschreibt, wie weit Menschen von dem Kreuz Jesu, von Bekehrung weg sind, von 0 bis minus 10. Und die Leute, die bei minus 10 sind, sind am weitesten Weg. Sie haben keine Ahnung von Gott und so weiter. Und Susie, einfach laut ihrer Prägung, war bei vielleicht bei einer minus 8. Sie wusste gar nichts. Aber sie kam regelmäßig zum Kids Club, fing an, Beziehungen mit uns und ein paar anderen aus der Gemeinde aufzubauen. Stück für Stück haben wir einen Hauskreis für solche Mutis begonnen. Und sie fing an, Stück für Stück dabei zu sein, auch in Gottesdienst zu kommen. Und nach einer Weile hat Susie Folgendes gesagt: Ich kann nicht von der Gemeinde mehr fernbleiben. Ihr seid anders. Eine positive Kraft ist bei euch zu spüren. Und ich bin anders, wenn ich bei euch bin. Und ich mag mich selber, wenn ich bei euch bin. Ihr seid wie ein frischer Duft für mich. Und ich freue mich, ich bin so glücklich, wenn ich zusammen mit euch bin. Das ist, was ich damit zum Ausdruck bringen wollte, mit diesem Wohlgeruch. Es gibt eine andere, weitere Bibelstelle in 2. Korinther 3, das letzte Vers, Vers 18, und das erste Vers von Kapitel 4 steht: Von uns allen wurde der Schleier weggenommen, sodass wir die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel sehen können. Und der Geist des Herrn wirkt in uns, sodass wir ihm, Jesus, immer ähnlicher werden und immer stärker seine Herrlichkeit widerspiegeln. Da Gott uns in seine Gnade diese Aufgabe anvertraut hat, verlieren wir nicht den Mut. Welche Aufgabe? Ich lese hier nur Nähe zu Gott. Jesus widerspiegeln, dass sein Wesen in mir ist und wirkt und dass es zum Ausstrahlen kommt. Diese Aufgabe hat mehr als nur mit dem Tun zu tun, sondern mit dem Sein, in seine Nähe zu sein, lernen von Gott abhängig zu sein. Je mehr wir Jesus ähnlich werden, umso mehr erfüllen wir den Auftrag Jesu. Wir reflektieren Jesus. Und wie ist Jesus? Wenn ich euch fragen würde, würde ich jede Menge Antworten von euch hören, wie ihr Jesus einschätzt, wie ihr Jesus erlebt habt. Jesus ist freundlich, er ist gütig, er ist gnädig. Er schenkt Segen, wir spüren seine Liebe und diese Liebe befähigt uns auch liebevoll zu sein. Und wenn Menschen uns beobachten, was erleben sie? Was sehen Sie, wenn Sie uns beobachten? Oft in der Gemeinde heute werden wir an gute Lehre satt und das ist gut. Aber was tun wir mit dem, was wir hören? Was tun wir mit dem? Was für eine Auswirkung haben diese Worte, auch meine Worte heute, welche Auswirkungen haben diese Worte auf unser Alltagsleben? Die Umsetzung ist wichtiger als nur das Hören. Okay, weil nur die Umsetzung führt zur Verwandlung in meinem Leben. Und wie ich am Anfang gesagt habe, ich brauche ständig Verwandlung, Veränderung in meinem Leben. Obwohl ich jahrelang im vollzeitlichen Dienst bin, unterwegs mit Gott bin, ich merke, es gibt immer noch Schwächen bei mir. Und das ist okay, weil ich stehe zu diesen Schwächen und ich weiß, der Herr wird mir helfen, einfach stärker zu werden in verschiedene Bereiche meines Lebens. Aber ich brauche Verwandlung in wie ich denke, wie ich mich verhalte. Ich brauche Verwandlung in meine Beziehungen, dass ich weniger an mich denke und mehr an den anderen denke. Jakobus hat gesagt in Jakobus 1, Vers 22, Vers 1, Kapitel 1, Vers 22, sei nicht nur Hörer des Wortes, sondern was? Täter. Und was kommt danach? was ist in dem nächsten Satz? Sei nicht nur Hörer des Wortes, sondern Täter. Ich lese es euch hier vor. Bitte? Ganz genau. Aber es reicht nicht hier, nur auf die Botschaft zu hören, nur auf die Botschaft zu hören, ihr müsst auch danach handeln. Sonst betrügt ihr euch nur selbst. Wir hören. Wir nehmen Essen ein, geistliche Speise jede Woche ein. Aber was machen wir mit dem, mit dieser Energie, mit dieser geistlichen Kalorien? Was machen wir mit dem? Welche Auswirkungen haben diese Dinge für unseren Alltag? Es handelt nicht um das, was ich weiß oder schon mal irgendwann gehört habe, sondern es handelt darum, was mache ich damit? Wie lebe ich diese Wahrheiten, diese Prinzipien, diese Prinzipien der Liebe, der Gnade vor? Vielleicht den letzten Abschnitt aus Korinther, vorletzten. 2. Korinther 5, Vers 1, 5 und 9. Nun wir wissen, schreibt Paulus, wenn diese irdische Zelt, in dem wir leben, abgerissen wird, das heißt, wenn wir sterben und diese Körper verlassen, werden wir ein ewiges Haus im Himmel haben. Einen neuen Körper, der von Gott kommt und nicht von Menschen. Preis dem Herrn. Tolle Verheißung. Vers 5. Gott selbst, der uns für diesen Zweck vorbereitet hat, gab uns als Sicherheit seinen Heiligen Geist. Vers 9. Unser Ziel ist es deshalb, immer zu tun, was ihm gefällt. Ob wir nun in diesem Körper leben oder ihn verlassen. Wir wissen, dieses Leben ist vergänglich. Dieses Leben ist zeitbegrenzt. Und wir leben eigentlich für die Ewigkeit, für die, die sich für Jesus entschieden haben, in Gemeinschaft mit ihm zu sein, für alle Ewigkeit. Dazu hat Gott jeden Mensch geschaffen, Gemeinschaft mit ihm in aller Ewigkeit zu haben. Deswegen sind wir da. Aber dieses Leben hat einen bestimmten Zweck. Unser Gott, der Geber unseres Lebens, allein zu gefallen. Das kommt zurück zu dieser Herrschaft, diese Königschaft in unser Leben. Nicht nur Erlöser, dass ich mal im Himmel sein kann und dann herumfliegen auf die Wolken. Nee, es geht hier um Gott dienen lernen, mit ihm unterwegs zu sein, das zu lernen, das zu wollen, ihm eine Freude zu machen. Dazu sind wir da. Und wie machen wir Gott eine Freude? Indem wir Täter seines Wortes sind. Wir tun, was er sagt. Und was hat er gesagt? Liebe anderen ganz praktisch. Sei freundlich und sei ein Freund. Nicht nur für die Leute, die uns nett sind gegenüber, sondern auch für die Leute, die vielleicht wir kaum erkennen, die vielleicht sogar böse zu uns sind. Aber sei freundlich, sei liebevoll. Wir haben eine Quelle, wovon wir schöpfen können, die die anderen nicht haben. Und auch wenn wir manchmal verletzt werden, okay, der Herr wird uns helfen, über diese Herausforderungen, über diese Verletzungen zu kommen, weil wir können immer von ihm schöpfen. Sei ein Lerner, ein Segen zu sein. Jesus hat es selber gesagt. Er erwartet nicht, dass wir etwas tun, was er nicht getan hat. Er sagte in Johannes 14, Vers 31, die Welt muss erkennen, dass ich meinen Vater liebe und ich tue, was er mir befällt. Jesus selber hat gesagt, hey, ich gefalle auch meinem Vater im Himmel. Ich tue das auch. Und das ist quasi auch ein starken Vorschlag. Schwach ausgedrückt, ich weiß. Aber Jesus meint damit, ihr sollt es auch tun. Das sollte Priorität Nummer 1 sein. Ich will ein paar Dinge überspringen und einfach zum Schluss kommen. 2. Korinther 6, Vers 1. Als Gottes Mitarbeiter bitten wir euch mit allem Nachdruck, euch dieser wunderbaren Botschaft von Gottes großer Gnade nicht zu verweigern. Seine Gnade, sein Leben wurde uns für einen bestimmten Zweck gegeben. Es ist eine ewige Bestimmung. Diese Erlösung ist nicht nur für uns, dass ich mich einfach allein freuen kann und das dann weitermachen, was ich will, oder es hat nicht mit meiner eigenen Sicherheit zu tun, nicht alleine zumindest. Es hat nicht nur mit meinem eigenen Wohlbefinden zu tun, sondern es geht hier um zwei Prinzipien. Für den Zweck, wofür ich und wir geschaffen wurden. Dass wir Jesus vom ganzen Herzen lieben lernen. Ich sage lieben lernen, weil ich bin jetzt 28 Jahre verheiratet. Und in diesen 28 Jahren, muss ich ehrlich sagen, bei der Hochzeit habe ich meine Frau geliebt. Aber die Qualität der Liebe und die Tiefe dieser Liebe nach 28 Jahren ist ganz anders wie damals. Weil ich kenne sie viel besser jetzt. Und ich schätze sie heute viel mehr als damals, obwohl ich dachte, ich konnte sie damals nicht mehr schätzen. Wie grün hinter den Ohren war ich damals, okay. Man weiß als junge, denkt als junge Person, dass man alles schon weiß oder so. Nee. Lebenserfahrung zeigt mir, ich liebe meine Frau mehr heute. Ich habe gelernt, sie mehr und mehr zu lieben, weil ich habe Zeit mit ihr verbracht. Ich konnte sie beobachten, ich lernte ihre Art. Ich merkte, wie der Herr uns zusammengebracht hat, dass wir wie ein Team sein könnten. Ich bin stärker zusammen mit ihr unterwegs, als wenn ich alleine unterwegs wäre. Und so viel mehr. Und dadurch oder in ähnlicher Weise will ich lernen, Jesus auch mehr zu lieben. Bei der Bekehrung, ich bin so dankbar, dass ich von meinen Sünden vergeben bin, dass mein Tafel neu abgewischt wurde und dass ich neu beginnen dürfte. Aber Jesus ist viel mehr als nur Erlöser. Er ist Freund, er ist König, er ist Herr, er ist mein Beistand, er ist mein Bruder. Es gibt so viele Worte. Ich will ihn lieben lernen und zweitens, ich will auch mit dieser Liebe Jesus lernen, anderen praktisch zu lieben. Ein Segen zu sein. Wenn wir in dieser Haltung wachsen würden, in dieser Abhängigkeit wachsen würden, wo Gott mit mir am Steuer sitzt, bald werden anderen in unser Leben, um unser Leben etwas auch merken. Leute, die Jesus noch nicht kennen, werden etwas sehen und merken. Aber es verlangt meine bewusste Entscheidung, täglich Gemeinschaft mit ihm zu haben, in der Abhängigkeit zu leben. Das letzte Vers, was ich euch vorlesen möchte, kommt gleich nach der Fußwaschung, als Jesus die Füße von seinen Jüngern gewaschen hat. Johannes 13, Vers 17. Jesus sagt, ihr wisst das alles, nun handelt danach. Wissen ist nicht das alles, danach handeln. Das ist der Weg des Segens, zu handeln, dass es ein Teil meines Lebens wird, Teil meiner Person wird. Das gibt uns Schwung für unser Leben als Nachfolger Jesu. So die große Frage ist, vielleicht ist eine Gedanke, ein paar Worte, ein paar Impulse aus diesem Predigt bei euch hängen geblieben. Was mache ich damit diese Woche? Ihr braucht euch nicht an mein Predigt, die ganze Predigt merken oder euch erinnern. Aber wie du am Anfang irgendwann im Laufe des Einleitungs gesagt hast, was nimmst du heute mit? Worüber wirst du nachdenken? Worüber wirst du danach reflektieren? Worüber wirst du mit dem Herrn darüber reden, sagen, okay, Herr, das hat mich angesprochen. Ich will in diesem Bereich meines Lebens wachsen. Hilf mir. Gib mir Leute an meine Seite, die mir auch unterstützen kann oder lass mir auch eine Unterstützung für jemand anders sein. Aber was machst du mit der Wahrheit, die du heute gehört hast? Lass uns beten. Herr, ich danke dir für meine Geschwister. Ich danke für ihre Aufmerksamkeit, ihre Liebe zu dir, ihre Hingabe zu dir, Herr. Das ist echt wunderbar zu sehen. Ich kann es in ihren Augen sehen. Das ist eine tolle Sache. Und ich bitte dich, Herr, lass uns als Gemeinde nicht einfach so stehen bleiben, wo wir sind, sondern hilf uns, Herr, die nächsten Schritte, sei es für uns persönlich oder sei es für uns als Gemeinde, für mich, die nächsten Schritte zu erkennen, zu Wachstum,
dass wir reifer werden, dass wir in der Abhängigkeit von dir mehr hineinkommen, sodass wir deine Fülle mehr und mehr erleben können und sehen, wie du dann durch uns wirken möchtest. In unserem Alltag, in unseren Freundeskreisen, in unseren Nachbarschaften, auf den Arbeitsplatz und. Herr, ich danke dir für deine Wahrheit und die Kraft deines Wortes. Heiliger Geist, bitte wirk in uns. Lass uns nicht los von diesen Gedanken, weil ich weiß, der Feind will kommen, um diese Samen wegzunehmen, diese Samen wegzufressen und zu rauben, sodass wir abgelenkt werden, gleich nach dem Gottesdienst. Aber Herr, hilf uns, eine Kernwahrheit mitzunehmen, darüber nachzudenken, das zu verdauen, bis es ein Teil von uns wird, sodass wir ein paar Schritte weiter vorne kommen können. Segne meine Geschwister, segne sie und Herr, tu was Wunderbares in ihnen und durch sie. In Jesu Namen. Amen. Amen. Amen.